Radio 1.
Live aus dem Radio 1 Studio im Babylon.
Kommen wir zu meinem Gast, meinem Nächsten, der ein Mann ist, der auch schon hier auf meinem Platz in diesem Studio gesessen hat. Also nicht auf dieser Couch, die ist zu neu. Aber Sie kennen ihn. Er hat ursprünglich Medien- und Kulturwissenschaften studiert, als Print- und Radiojournalist gearbeitet, eben unter anderem auch bei uns. Er hat eine eigene TV-Serie namens Wild Germany auf ZDF Kultur und Netflix. Die war für den Deutschen Fernsehpreis nominiert und nach seinem ersten Buch Deutschland überall im Jahr 2015 hat er jetzt mal schön nachgelegt. Herzlich willkommen, Manuel Möglich, mit dem wir über sein neues Buch Alles auf Anfang auf den Spuren gelebter Träume sprechen. Ich freue mich.
Hallo Silke, super.
Ja, wie ist es auf der anderen Seite der Couch?
Ungewohnt ist es. Aber man sitzt hier eigentlich ganz gut in den Sesseln, besser als auf den alten Barhockern.
Du, wahrscheinlich hast du so viel Honorar gekriegt, dass wir uns jetzt eine Couch leisten konnten. Nein, das ist böse.
Und ein Wasserautomat.
Und ein Wasserautomat. Ja. Du plauderst hier interner aus. Nachher sagen die Gäste alle, oh, jetzt wenn es da ein Wasserautomat
das
gibt,
ist ja das, was die Leute interessiert, oder? Das, was man nicht sieht, so hinter den Kulissen.
Total. Du hast schon so irre viele Interviews zu dem Buch gemacht. Ich habe ein bisschen was gesehen, so fernsehmäßig und so. Macht es dir mehr Spaß, über deine Sachen zu reden, als Leute über ihre Sachen zu fragen?
Tatsächlich nicht. Ich fühle mich wohler, wenn ich mit Leuten rede und ich das Zepter in der Hand habe und die Fragen stelle und die Geschichte erzählen will. Aber es gehört so ein bisschen dazu und ich bin damit irgendwie auch fein, dass ich dann irgendwie darüber erzähle. Ich habe da ja irgendwie jetzt auch fast 3 Jahre Arbeit oder so Hirnschmalz reingesteckt und dann ist es tatsächlich auch mal ganz okay, darüber zu reden.
Gut, reden wir doch gleich über das Buch. Was war die Idee hinter Alles auf Anfang? Also in deinen Worten, was wolltest du machen, als du dich hingesetzt hast?
Es gibt so 2 Ideen, wie das Buch entstanden ist. Zum einen habe ich erschreckenderweise festgestellt, dass ich ziemlich abgestumpft war, was diese ganze mediale Nachrichtenwelt angeht, die auf mich eingeprasselt ist in den letzten Jahren und ich nicht mehr viel gespürt habe, wenn es ein Attentat in XY gab und das fand ich fürchterlich. Und irgendwie kam dann so die Idee, wie wäre es denn eigentlich mal was Positives zu kreieren, was mit diesem Buch so ein bisschen verknüpft ist. Und das andere war, dass ich mich generell einfach schon immer für Leute und Gruppen interessiere, die so ein bisschen am Rande von dem, was man im weitesten Sinne normal nennt, sich bewegen. Plus, und das wäre eigentlich dann Punkt 3, die Idee, die Politik versagt in so vielen Punkten, vielleicht muss der Impuls aus der Mitte der Gesellschaft oder aus dem Rand der Gesellschaft kommen, damit sich Dinge ändern.
Du zeigst also quasi gelebte andere Lebensträume und Entwürfe auf. Kann man das so sagen?
Ja, ich würde weitergehen. Also Träume, klar, Untertitel, aber es sind auch teilweise Utopien und Visionen und Dinge, die erstmal gar nicht funktionieren können. Aber die Leute glauben so sehr daran, man könnte auch sagen, dass die naiv sind, dass es dann wieder interessant ist, denen zu folgen, weil die alles beiseite schieben, Lebensentwürfe komplett über den Haufen werfen und sagen, das ist es, das ist besser.
Also und das sind so Sachen, die laufen schon. Da sind Sachen, die haben gerade angefangen, andere, da kann man schon so ein bisschen drauf gucken und sagen, wie funktioniert das? Ist das gescheitert oder hat es gut funktioniert?
Genau.
Und also auch so Sachen, die noch kommen, wie der Marsmann.
Genau, wie der Marsmann oder wie eine Silicon Valley Story ist da drin, wo dann zum Beispiel Ray Kurzweil gesprochen hat, der Chefingenieur von Google, wo es einfach darum ging, um die Frage, wann werden wir nicht nur sehr alt, sondern möglicherweise unsterblich werden. Und wenn man sich da irgendwie überlegt, künstliche Intelligenz und was ist die Zukunft, dann betrifft das nicht nur wenige, sondern uns alle. Und da ist die Frage, will man das? Ist das vielleicht eine Dystopie irgendwann?
Das habe ich mich auch gerade gefragt, ob
ich weiß das es wollen nicht. Ich würde. Glaube ehrlich gesagt, ich will es nicht, weil irgendwie ist ja so der Sinn des Lebens ja in seiner Endlichkeit.
Und hätte man dann trotzdem Rente irgendwann? Oder müsste man hier sitzen bis 749?
Das wird dann in anderen Geschichten erzählt, wo irgendwie auch so eine Art von bedingungsloses Grundeinkommen wieder Thema ist. Also es hängt irgendwie sehr viel zusammen, bis hin zu Polyamorie. Also stell dir vor, du wirst irgendwie 400, dann wird es vielleicht auch echt mit einem Partner irgendwann auch ein bisschen...
Ja, da hängt eine ganz schöne Menge dran, ne?
Das ist so eine Geschichte.
Okay. Wie hast du diese Lebensentwürfe oder die Menschen dahinter für dein Buch entdeckt? Wie bist du auf die alle gekommen?
Überwiegend viel gelesen. Also eine Geschichte, Tamera in Portugal, so eine Lebensgemeinschaft, die so ein 360-Grad-Konzept von erneuerbaren Energie, Polyamore, Liebesmodelle und so weiter und so fort lebt. Das gab mal die Idee, eine Reportage über die zu machen. Also ich hatte den Kontakt zu denen. Mhm. Das war relativ einfach. Und das andere ist einfach echt viel lesen und dann am Ende gucken, was könnte zusammenpassen, ohne dass man sich jetzt irgendwie mit 3 Gruppen trifft, die dieselbe Ausrichtung haben. Gibt es auch so ein bisschen zu entscheiden, okay, was passt. Ein bisschen Reisebericht ist irgendwie auch noch drin. Das war dann am Ende so dieses große Bild zusammenstellen von den Sachen, was ist so realistisch? Also wo kann ich hinfahren? Ich kann jetzt nicht 5 Fernreisen machen, weil das komplett das Budget sprengen würde. Und es war dann so eine gefühlstimmige Lage, wo könnte vielleicht noch ein bisschen was in die Zukunft gehen? Wo könnte vielleicht was Unmittelbares sein, wo es um Alternativen geht? Also eine sehr subjektive Auswahl.
Okay, also und du, es gibt welche, wo du wirklich hingefahren bist. Es gibt aber andere, wie bei dem Maßmann. Wir müssen den Maßmann vielleicht kurz
Robert,
mal erklären.
Robert, Student, Ende 20, lebt in Darmstadt, extrem schlauer Kopf
und will
kein Spinner.
Will bei den ersten Leuten dabei sein, die zum Mars fliegen und den besiedeln.
Und ganz wichtig, nicht mehr zurückkommen. Er geht wirklich davon aus, wenn ich da oben bin, werde ich da sterben.
It's a one-way-ticket.
Genau.
Und seine Familie findet das nur so mittelspannend als Perspektive, wie man sich vorstellen kann, genauso wie seine Freunde. Mit dem hast du, glaube ich, per Skype konferiert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, du hast ja eh nicht alle besucht oder besuchen
können. Er ist der Einzige, mit dem ich immer nur telefoniert und geskypt habe. Bei allen anderen war ich. Also außer Christoph Schlingensief, das ist so ein bisschen so ein Rückschritt, kann ich nicht mehr treffen, aber ich habe Dr. Grah getroffen, der Mann, der ihn quasi am Ende seines Leidensweges noch begleitet hat.
Aber du hast nicht das Operndorf besucht?
Nee, das habe ich nicht besucht.
Ja, okay, nur.
Aber diese Geschichte hat sich die unterscheidet sich aus vielerlei Hinsicht. Das war eigentlich eine Idee, wie wäre es, über die anthroposophische Gesellschaft zu schreiben. Und irgendwann war ich dann in der Schweiz und dachte, das ist irgendwie total langweilig. Dann kam irgendwann diese Idee mit Schlingensief. Da muss man das Buch lesen, warum ich auf Schlingensief gekommen bin.
Ja, das muss man. Lustigerweise war der Schlingensief eine von den Geschichten, man kann ja in der Vorbereitung nicht so ein ganzes Buch lesen. Ich muss sagen, ich werde es nachholen auf jeden Fall. Das kann ich nicht von jedem Buch sagen, über das ich mit seinem Autor hier spreche. Aber bei deinem hat es mich wirklich total gepackt, weil ich mir was ganz anderes vorgestellt habe. Ich habe so gedacht, der hat jetzt so spannende Lebensentwürfe und beschreibt mal, was die da so machen. Aber du reflektierst ja auch oder du, ich würde nicht sagen, du bewertest, aber du guckst schon drauf, was hat die Leute getrieben, was macht das auch mit ihrem Umfeld, was ist da passiert, und es ist halt keine Dokumentation oder kein Reisebericht oder kein, ne?
Nee, und das Interessante ist, wenn ich das nach den Interviews, die ich jetzt gegeben habe, es ist auch kein Lebensratgeber. Mich fragen ganz viele Leute, sind die Menschen, die du getroffen hast, glücklicher? Und ich muss sagen, ich habe nicht die Frage nach dem Glück gestellt, weil ich glaube, die Suche, dieses absurde Hinterherjagen nach dem Glück, ist ein totaler Irrsinn. Also Glück ist ja ein Moment und der Zustand kann nicht dauerhaft sein. Also ich finde, Melancholie ist wahnsinnig wichtig im Leben. Und da verstehe ich nicht, warum diese Glücksfrage so zentral ist für viele Leute, die dieses Buch gelesen haben. Ist aber irgendwie auch ein netter Gedanke.
Vielleicht, weil alle Leute immer denken, es muss noch irgendwas geben, was sie glücklicher machen könnte, selbst wenn sie im Moment schon glücklich sind. Das werden wir vielleicht vertiefen nach ein bisschen Musik. Cold Cut zusammen mit etlichen anderen Song heißt Make Up Your Mind.
Radio 1, nur für Erwachsene.
So, die konnten sich auch nicht zu einem richtigen Songende durchringen. Ne? Was ist los heute mit den Musikanten? Cold Cut in diesem Falle. Ach, zurück zu meinem Gast. Ich spreche so schön und herrlich mit Manuel Möglich über sein Buch Alles auf Anfang, auf den Spuren gelebter Träume. Wir haben schon eine ganz schöne Menge erfahren. Es geht nicht darum zu belegen, sind diese Leute irgendwie glücklicher oder nicht. Aber hast du bei deinen Recherchen vielleicht bei irgendeinem Projekt gedacht, ach cool, da würde ich mitmachen?
Ich war überrascht, also Tamera zum Beispiel in Portugal, diese Lebensgemeinschaft, ein Heilungsbiotop für konkrete Utopie, wie es exakt heißt. Ich bin angekommen und ich wollte die ersten 24 Stunden nur eins und das ist sofort weg. Ich hab das gehasst, mir ging das alles auf den Sack. Ich war so komplett dagegen und ich muss sagen, ich war eine Woche dort, dass ich an dem letzten Tag dachte, ich würde gerne noch bleiben. Und ich kann dir bis heute nicht genau sagen, was mit mir da passiert ist. Ich war tatsächlich vor einem Monat nochmal da. Und für 2 Tage aus einem ganz anderen Grund. Und ich wollte da nicht leben. Und ich bin nicht mit allem d'accord, was sie da machen. Aber irgendwas hat dieser Ort und diese Menschen in mir ausgelöst, dass ich denke, das ist gut, dass es solche Leute gibt, die das machen.
Ja, aber ich glaube, das ist halt eben, wenn man so einen inneren Drang hat, da kann man Menschen drum beneiden oder vielleicht auch daneben stehen und den Kopf schütteln. Aber offensichtlich ist der Drang so groß, dass die eine Energie freisetzen und das tun. Würdest du vielleicht generell sagen, egal wie unterschiedlich all diese Entwürfe sind, ich glaube, es sind 11 Kapitel in dem Buch, ne?
Ja.
Ist das eine bestimmte Sorte Mensch, die du da getroffen hast? Also zeichnet die irgendwas aus? Sind die anders als die anderen Mäuse, weil die es nicht nur denken, sondern auch durchziehen?
Es trifft nicht auf alle zu. Mir ist wirklich aufgefallen, dass die meisten eine Sache verbindet. Und zwar ist das Ego, das eigene Ich, diesen Leuten extrem egal. Also es geht wirklich immer um das Wir. Es geht in einem Kapitel auch ganz klar um den Ego-Tod, das eigene Ego zu überwinden, wie das ganz drastisch ausgedrückt bei denen gesagt wurde. Und ich glaube, das ist so diese Sache, wo man merkt, es sind ein paar Leute zusammen, die haben eine größere Vision, die Sache. Und man darf sich in dieser ganzen Chose als einzelne Person nicht zu wichtig und zu ernst nehmen.
Sollte man eh nicht.
Ja, eben.
Also, um
sollte
jetzt
man
mal hier so voll
nicht, genau,
lebensphilosophisch abzugehen. Also, ja.
Und dass es mehr Frauen als Männer sind bei diesen Lebensgemeinschaften. Es ist anscheinend für Frauen attraktiver oder vielleicht sind Frauen smarter und denken, es muss sich was ändern und wir Männer raffen es einfach nicht.
Ja.
Noch nicht.
Hast du dir irgendwas vorgestellt? Also ich versuche mir immer vorzustellen, wie das ist, wenn man sich hinsetzt und ein Buch schreibt. Ne? Hat man eine Zielsetzung? Hast du da gesessen und hast gedacht, die Ausrichtung der Geschichten ist folgende? Ich möchte, dass am Ende des Tages Menschen, die dieses Buch lesen, das und das mitnehmen oder verstehen oder überdenken.
Das ist ja so ein Wunsch und so eine Hoffnung. Ich kann ja nicht beeinflussen, ob dieses Buch gelesen wird und was dann eben der Leser, die Leserin dann dabei denkt oder empfindet. Das ist schön, wenn das passiert. Letztendlich versuchte ich beim Schreiben möglichst konkret und möglichst breit aufgestellt Geschichten zu erzählen, die es vielleicht so in der Form nicht so oft gibt oder die ich nicht gelesen habe, wo ich dachte, was würde mich interessieren, was ist ein bisschen Reisebericht, was ist einfach eine Reportage und was ist vielleicht noch irgendwas, was so meinen Stil ausmacht.
Ist das Thema fertig erzählt mit einem Buch oder könnte das jetzt passieren, je mehr du drüber redest und je mehr Leute das lesen, dass vielleicht mehr Themen solcher Art an dich rangetragen werden?
Also auserzählt ist es definitiv nicht. Ich glaube, man könnte über jedes Kapitel ein ganzes Buch schreiben. Ich bin an dem Punkt jetzt gerade aber erstmal fein damit, weil ich mich wirklich zweieinhalb Jahre wirklich konkret, also sehr intensiv damit beschäftigt habe und das gerade ganz gut finde, das mal wieder so gehen zu lassen und wegzuschubsen und mich mal mit neuen Sachen wieder zu beschäftigen. Aber keine Ahnung, vielleicht passiert in der Zukunft nochmal irgendwas, wo ich dann so eine Sache rausgreife.
Um mal kurz da so ein bisschen gegenzurudern und ein völlig anderes Thema reinzuwerfen.
Ja.
Und danach hast du dich ja nicht irgendwie in eine Hängematte gelegt und gedacht, so puh, ich atme mal durch, sondern im Mai wird in der ARD deine Doku-Reihe Rabiat ausgestrahlt, an der musst du ja auch irgendwann nochmal gearbeitet haben,
das
oder?
Das ist ja nicht nur genau, es ist jetzt nicht nur meine, es ist ein Team von Leuten, also ich habe da zwei Filme gemacht, die anderen habe ich produziert. Also ich glaube, die letzten zwei Jahre habe ich, mein Work-Life-Balance ist eher so sehr negativ auf der einen Seite belastet. Deswegen, so Hängematte wäre jetzt mal zwingend notwendig.
Gut. Worum geht's bei Rabiat? Ich meine, jetzt haben wir es schon mal so angeteased und Mai ist ja nicht mehr lang
Filme.
Hin.
Ein Film geht um Drogenkonsum in Deutschland, chemische Drogen. Ein Film geht um ein Netzwerk, das wie Facebook funktioniert, das Netzwerk Pervers, Fatlife heißt es. Ein Film geht um die Zerrissenheit der Deutsch-Türken, einer um Pädophile in Deutschland, einer um Hass im Netz und dann gibt es noch einen Film über Reiche und die Erbengeneration.
Oh, ja, aber es ist so eine bestimmte Sorte Themen, die dich total anziehen.
Aber
ich finde das
wie
sehr
gesagt,
gut.
Es ist wichtig, dass es da, das sind noch tolle Journalistinnen und Journalisten, die da auch Filme machen. Das ist jetzt nicht nur meins.
Ja, aber wenn du es produzierst, musst du mit dem Thema ja auch schon mal grob was anfangen können, ne?
Ein bisschen schon.
Ja, ja gut, nur mal so. Gut, springen wir zurück zum Buch, beziehungsweise der damit einhergehenden Lesung am nächsten Dienstag am Heimathafen. Weißt du schon, was du da liest oder bist du so ein spontaner Typ, klappst auf und oder guckst dir die Leute an und sagst, die sind reif für die Geschichte vom Mars?
Ich weiß schon in etwa, was ich da so lesen will. Ich bin noch nicht ganz sicher, welche Stellen und wie lange, aber ich habe so einen groben Plan, den ich am Wochenende noch vertiefe und es gibt auch noch so ein, zwei Texte, die gar nicht in dem Buch sind. Aber ich würde mal sagen, zu 80% weiß ich es, da es die zweite Lesung erst ist, lasse ich so ein bisschen Raum für Spontanität, weil es schwer zu planen ist, wie so eine Abendgeschichte wird, die halt noch keine Routine hat.
Ja, klar. Hast du Vorlesen geübt und wenn ja, wie macht man das?
Ich habe bei dem ersten Buch ja so 50 Lesetermine gehabt, von daher bin ich einigermaßen erprobt, aber ich lese wirklich üben zu Hause und dann einfach vorlesen, die Zeit stoppen, wie lange brauche ich für das Kapitel.
Stimmt, das ist wichtig, ja.
Wo ist vielleicht mal irgendwie so eine Geschichte, die nicht im Buch steht, aber so eine Backstory interessant zu erzählen? Also ja,
es ist. Liest du eins zu eins oder kürzt du so
raus?
Ich
kürze raus. Also ich finde es total langweilig, eins zu eins zu lesen. Ich weiß nicht, ob du mal eine Lesung von Rocco Schamoni gesehen hast.
Eine, ja.
Was komplett anderes, aber ich finde es wunderbar, weil er einfach ja erstmal gar nicht liest. Also Rocco Schamoni könnte mir auch das Telefonbuch von Braunschweig vorlesen.
Oder wir wären dabei, ja.
Wunderbar unterhalten fühlen.
Ja, weil er immer so herrlich seine eigenen Sachen auch noch kommentiert. Mein Lieblingssatz von Rocco Schamoni auf einer Lesung war, als das Publikum vor Lachen am Boden lag, da hat er gesagt, ja, ihr lacht, ich habe das erst erlebt. Dann durchlebt beim Aufschreiben und jetzt muss ich den Mist auch noch jeden Abend vorlesen.
Von daher, ja, so ich versuche da schon, das anders zu machen, als einfach eins zu eins das vorzulesen, weil das Buch kann sich jeder zu Hause irgendwie dann auch reinziehen, wenn man denn möchte.
Hörbuch wäre ja vielleicht auch was, oder?
Ja, aber das ist tatsächlich ganz schön aufwendig.
Ja gut, ist ja jetzt nicht so, als wenn du fies vor Arbeit wärst. Ne? Kannst ja drüber nachdenken. Wir bewerben jetzt erst nochmal das Buch, welches da heißt Alles auf Anfang, auf den Spuren gelebter Träume. Verfasst von Manuel Möglich, erschienen im Rowohlt Verlag und zwar am 27. März. Heißt, gibt's schon, es hält sie nichts davon ab, das zu kaufen. Es umfasst 11 Kapitel auf 296 Seiten, kostet 18 Euro als E-Book, bisschen weniger. Die Lesung dazu gibt's im Heimathafen, wie gesagt, am nächsten Dienstag. Mhm. Und der Autor wäre sehr erfreut, wenn Sie da erscheinen würden.
Sehr erfreut.
Ich bin sehr erfreut, dass du es hierhin geschafft hast und schön, dass wir drüber reden konnten.
Danke,
schönes
Silke.
Buch, hat mir Spaß gemacht, da reinzuschnuppern. Ich freue mich schon drauf, das weiter durchzuackern und empfehle Ihnen das, wie gesagt, auch. Schönen Abend dir. Und viel Spaß am Dienstag.
Dankeschön.
So gerne.